ARD.
Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche.
Die drei Tipps der Woche, wie immer Freitag hier in der ARD Audiothek. Ich bin Katrin Schumacher und bei mir fliegen gerade so viele Bücher ein. Die Buchmesse in Leipzig rückt näher und damit tolle Neuerscheinungen. Ich habe drei rausgesucht, die uns in dieser Woche aufgefallen sind, die uns gefallen haben, über die wir gesprochen haben und in die wir reingelesen haben. Von ostdeutschem Empfinden über große Literatur aus Österreich bis zu waschechtem Kulturkampf. Norbert Gstrein, Im ersten Licht. Vor zwei Tagen erst wurde bekannt, dass dieses Buch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist. Aber worum geht es? Vielleicht erstmal zum Autor. Mit einer Novelle über den Atmosphärenforscher Auguste Piccard schaffte der österreichische Schriftsteller 1993 den Durchbruch. Mittlerweile hat der 1961 im Ötztal geborene Künstler, der unter anderem den Ingeborg-Bachmann-Preis bekommen hat, 10 Romane vorgelegt. Und Ulf Heise erzählt uns jetzt, worum es im neuesten geht.
Krieg steht als Motiv im Zentrum von Norbert Gstreins jüngstem Roman. Das hochaktuelle Thema zieht sich wie ein roter Faden durch den Plot, der vom Schicksal eines Mannes namens Adrian handelt, der 1901 zur Welt kam. Der Vater des Helden entpuppt sich als kompromissloser Pazifist und greift zu drastischen Mitteln, um seinen Sohn vor der Teilnahme an den Feldzügen Kaiser Wilhelms zu bewahren. Kurzerhand hackt er ihm mit einer Axt ins Bein.
Adrian hinkte, aber der Veteran konnte unmöglich wissen, was es damit auf sich hatte, unmöglich das Geheimnis kennen, dass sein Vater ihm das Hinken beigebracht hatte, um ihn vor dem Krieg zu bewahren. Ihm beigebracht im Sinn von ihm zugefügt und nicht ihn gelehrt. Er kramte ein paar Münzen hervor und sah zu, dem Elend so schnell wie möglich zu entkommen.
Norbert Gstrein spart nicht mit der detaillierten Ausmalung von Grausamkeiten, die von den Scharmützeln an der Front herrühren. Darin ähnelt er Autoren wie Theodor Plevier, Erich Maria Remarque und Ernst Jünger. Zum Beispiel dann, wenn er von Verstümmelungen berichtet, die Soldaten an der Front erlitten.
Er war der Einzige unter den Gästen in der Villa, bei dem Adrian sich zwingen musste, ihn anzusehen, weil seine Entstellung jedes Mal das gleiche Entsetzen bei ihm auslöste. Und ausgerechnet er sollte ihn Jahre später zu seiner Hochzeit einladen. Neubauer aus Vorarlberg, dessen Gesicht eine flächige Brandwunde war und der den Mund nicht mehr richtig zubekam und die Luft mit einem pfeifenden Geräusch einsog, weil ihm ein Pfuscher eine Zahnprothese mit scheinbar einer Handvoll Zähne zu viel eingesetzt hatte und ihm die Lippen fehlten.
Obwohl Norbert Gstreins Akteur nie selbst ins Gefecht ziehen muss, prägen militärische Konflikte sein gesamtes Leben, das sich über mehr als 80 Jahre erstreckt. Das massenhafte Abschlachten bei den Kampfhandlungen schwebt wie ein böser Schatten über ihm. Obwohl er alles andere als ein optimistischer Charakter ist, widerfährt auch ihm irgendwann die Leidenschaft der Liebe.
Die neue Kollegin hieß Elfriede, 7 Jahre jünger als er, und es dauerte ein paar Monate, bis er herausfand, dass sie ihre Haare dunkel färbte, um wenigstens damit nicht ganz dem Schönheitsideal dieser Tage zu entsprechen. Ein kleines, jedoch vielsagendes Detail. 1,5 Jahre später war sie seine Frau, blond wie aus dem Prospekt, weil sie am Tag ihrer Hochzeit nichts zu verbergen haben wollte und die Tinktur, die sie angeblich aus einem Aschegemisch mit einem Festiger zusammenrührte, ein für allemal weggeschüttet hatte.
Die Emotionalität der Schilderungen von Norbert Gstrein berührt zutiefst. Mit seiner Art des psychologischen Fabulierens knüpft er an die Tradition von Landsmännern wie Stefan Zweig und Arthur Schnitzler an. Wieder und wieder erweist er sich als kluger Demokrat, der insbesondere mit England sympathisiert. Dorthin schickt er den Akteur seiner Story auf eine Erinnerungsreise.
Hier war in beiden Kriegen die Gegenseite gewesen, die standgehalten hatte, die Linie, die nicht fallen durfte, wenn nicht die ganze Welt in Brand geraten sollte. Hier hatte man sich in beiden Kriegen auf eine Invasion vorbereitet und das Donnern der Geschütze von den Schlachtfeldern in Frankreich und Belgien gehört. Hier in den Häfen waren in beiden Kriegen Hunderttausende von jungen Männern durchgekommen, auf ihrem Weg an die Front oder von der Front zurück nach Hause.
Norbert Gstreins Roman zehrt in erster Linie von dynamischen Dialogen, die nirgends gestelzt wirken. Dank dieses Talentes für das Stilmittel des Zwiegesprächs gehört der Künstler zu den Top Ten der deutschsprachigen Erzähler.
Ulf Heise war das über Norbert Gstrein, im ersten Licht erschienen im Hansa Verlag. Cornelia Geißler, Der Westen, eine ostdeutsche Empfindung. Man kann auch mal den Spieß umdrehen, oder? Der Westen im Blick des Ostens. Die Berliner Journalistin Cornelia Geißler hat ein Buch drüber rausgebracht und sie hat sich mit Thomas Bille drüber unterhalten.
Vielleicht erinnern Sie sich, vielleicht haben Sie das Buch auch gelesen, das Buch des Leipziger Literaturwissenschaftlers Dirk Oschmann, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. War ein ziemlicher Erfolg, hat wirklich sehr, sehr interessante Debatten verursacht, dieses Werk. Und das handelt davon, wie sich der Westen ein ganz bestimmtes Bild vom Osten zurechtgelegt hat und wie der Osten darauf reagiert oder auch nicht reagiert. Und jetzt ist ein Buch erschienen, das die Sache scheinbar von der anderen Seite betrachtet. Und der Titel ist »Der Westen, eine ostdeutsche Empfindung«. Das ist bestimmt kein Zufall, sondern wohl kalkuliert gewesen, mit Beiträgen von Autoren wie Jakob Hein, Julia Frank oder Thomas Brussig, herausgegeben von der Berliner Journalistin und Literaturkritikerin Cornelia Geißler. Guten Morgen, Frau Geißler.
Guten Morgen.
So, und was war jetzt die Idee zu dem Buch? Eine Antwort auf Dirk Oschmann oder ein bisschen mehr?
Ja, im gewissen Sinne ist es eine Antwort und Sie sehen, Sie haben, bevor die Musik noch lief, der Westen eine ostdeutsche Erfindung gesagt. Also der Gleichklang ist so stark, dass man sich auch leicht verspricht, also Empfindung. Es sollte um subjektive Beiträge gehen, um die Beiträge von Autoren aus literarischer Sicht, aber im gewissen Sinne schon auch eine Antwort, um mal den Spieß umzudrehen, um zu gucken, wie haben Leute mit ostdeutschem Hintergrund, ostdeutschen Biografien den Westen wahrgenommen im Laufe der Zeiten, ihre erste Begegnung? Oder wie sind sie, also Leute wie ich, die im Osten aufgewachsen sind und lange im Osten gelebt haben, für uns war ja der Westen irgendwie immer da als Projektionsfläche, aber wir haben ihn nicht erlebt lange Zeit.
Ich habe ein paar Namen genannt, Jakob Hahn, Julia Frank, Thomas Brussig. Wie ist die Auswahl der Autorinnen und Autoren entstanden und welche Aufträge haben Sie den Damen und Herren erteilt?
Ja, die Auswahl, es sollte ein möglichst breites Bild sein, unterschiedliche Generationen, unterschiedliche literarische Stimmen. Wir haben zum Beispiel auch einen Comic dabei von Anke Feuchtenberger, die vor 2 Jahren beim Leipziger Buchpreis nominiert war mit Genossin Kuckuck. Es sind Autoren, ja, Brussig haben Sie gesagt, ich habe also jedem eine Frage gestellt, die vom Werk ausgeht. Und deshalb sollte Thomas Brussig etwas schreiben, ob es im Westen auch Komödien über den Westen gibt, ob der Westen komödientauglich ist. Und er hat die Frage ein bisschen abgewandelt. Oder Domenico Müllensiefen, dessen Romane ja auch in der Arbeitswelt eher spielen, fragte ich, ob der Westen die Arbeit gar nicht wertschätzt. Und Julia Frank, die mit ihren Romanen immer stärker in ihre eigene Biografie gegangen ist, die mit 7 Jahren ausgereist ist mit ihrer Familie, also mit ausgereist wurde, in den Westen gekommen ist, habe ich gefragt, ob sich der Westen verändert hat, ob auch der Westen uns näher gekommen ist. Und die ging dann, hat eine ganz andere Form gewählt, als ich erwartet hätte. Sie schrieb ein Essay über Europa, also wie groß der Westen geworden ist mit Polen und Tschechien und so weiter. Also, oder Katja Lange Müller, die berlinischste der Autorinnen und Autoren, die auch immer mal den Berliner Dialekt in ihre Bücher mischt, fragte ich, ob es im Westen überhaupt, warum das Berlinische im Westen keine Chance hat. Und die ging schon so von einer Erfahrung aus, eine ganz ulkige Anekdote, und hat aber auch einiges Theoretisches zu diesem Soziolekt zu liefern.
Den Westen gab es ja auch nicht, ne? Können wir uns darauf verständigen, Cornelia Geißler?
Ja, selbstverständlich. Deshalb ist es eben vielstimmig, so wie es eben auch nicht den Osten gibt.
Genau. Der Westen war nie so prägnant wie der Duft eines Westpaketes. Und es gibt ja den Westen vor 89 und nach 89, den Westen aus der Werbung und den tatsächlichen und den Westen von Westbekanntschaft und so weiter und so fort. Herrlich differenziert. Konnte das dann auch so ein bisschen abgebildet werden?
Ja, unbedingt. Also das ist das, was ich an diesem Buch so toll finde und was ich natürlich nicht, also was ich mir gewünscht habe, auch durch die Auswahl der Autorinnen und Autoren, aber was mich dann bei jedem Artikel neu berauscht hat, dass sie, oder jedem literarischen Text, das sind zum Teil auch Anekdoten, kleine Miniaturen, bei jedem Text begeistert hat, dass jeder Blickwinkel anders ist und jeder eben anderes dazu zu sagen hat, weil so wie wir im Osten nicht alle gleich sind, eben auch den Westen unterschiedlich wahrnehmen, je nachdem, von welcher Warte man aus guckt und von welcher Kategorie, also ob man nun die Wirtschaft bewertet oder die Kultur und so weiter.
Im Vorwort, das fand ich beeindruckend, schreiben Sie, dass den Ostdeutschen vom westdeutschen Autor unterscheidet, dass das Ostdeutsche immer dazu gesagt wird, während westdeutscher Autor dann irgendwann auch mal albern klingt, Ostdeutsch scheinbar noch nicht. Welche Auswirkungen hat das auf die Schreibenden, so eingeordnet zu werden und etikettiert zu werden?
Ich glaube, aufs Schreiben selbst hat das keine Auswirkung, aber es ist so, dass bis heute auch Autorinnen und Autoren zum Teil das Gefühl haben, sie werden als Ostdeutsche eingeladen, wenn sie zu Foren kommen. Sie müssen die Position des Ostens vertreten. Das erwartet niemand von einem westdeutschen Autor. Wenn jetzt die Favoriten für den Preis der Leipziger Buchmesse bekannt geworden sind, es wird niemand sagen, die westdeutsche Anja Kampmann ist dabei. Aber es gibt eben immer den ostdeutschen Ingo Schulze oder den ostdeutschen Clemens Meyer. Und sie sind in einer Position, die manche eben selbstbewusst benutzen. Annette Gröschner hat mal gesagt, Ostdeutsch, aus dem Klotz am Bein habe ich mir einen schönen Fuß geschnitzt. Und andere sehen es auch als Belastung, so kategorisiert zu werden. Was es mit dem Schreiben macht, das kann man nicht sagen. Es ist eher unterschwellig, sicher als Ingo Schulze, der jetzt nicht in dem Band dabei ist, der war mal im Westen eingeladen, im Ruhrgebiet als Metropolenschreiber Ruhr und schreibt, wie er also den Westen für sich entdeckt. Und wenn er da auf Podien gefragt wurde, wie so seine Erfahrung mit dem Westen ist, fiel ihm auf, dass er immer über den Osten gesprochen hat. Also man ist so festgelegt durch dieses Attribut.
Ich möchte gern von Ihnen wissen, Cornelia Geißler, was Sie sich erhoffen von diesem Buch. Also ich formuliere die Frage so: Kann Literatur dazu beitragen, Ost und West einander näher zu bringen? Oder ist das zu idealistisch und tollkühn gedacht?
Ich führe die Riege der Tollkühnen an und der Idealisten in diesem Falle. Also Literatur kann alles. Wenn es Literatur nicht gäbe, ich wüsste gar nicht, wie wir überhaupt zusammenkommen sollten. Mit Literatur kann man nichts, keine der Künste kann, glaube ich, so Empathie erreichen, Verständnis zu Rollenwechseln befähigen. Und dieses Buch und überhaupt die Literatur kann zum Verständnis beitragen. Wenn ich Uwe Johnsons Jahrestage nicht gelesen hätte, ich wüsste gar nicht, wo ich stände. Oder über den Westen weiß ich durch Katja Lange-Müllers Böse Schafe Bescheid und oder über die Nachkriegszeit durch Thomas Hettches Herzfaden oder und über den Osten oder Ursula Krechels Landgericht und über den Osten sind die Westler unterrichtet worden über die Gefühlslagen im Osten durch Wolfgang Hilbig oder Brigitte Reimann, Christa Wolf und so weiter. Jetzt, heute, Lukas Rietschel, Domenico Möhlensiefen. Literatur ist das, was uns verbindet und was einlädt, die Welt zu verstehen, einander zu verstehen und eben auch Landesteile.
Das wäre jetzt so ein wunderbarer Klappentext gewesen, Cornelia Geißler, aber wir sind zu spät. Das Buch heißt Der Westen, eine ostdeutsche Empfindung, herausgegeben von Cornelia Geißler, erschienen im Kanon Verlag. Dem auch noch die kühne Zeile eingefallen ist in der Werbung, nur die Besten schreiben über den Westen. Ha, 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 ha. Cornelia Geißler, ich sage herzlichen Dank und viel Erfolg für das Buch. Und wenn ich richtig informiert bin, treten Sie am Buchmesse Freitag auf bei einer Veranstaltung in der Leipziger Stadtbibliothek. Ich mutmaße mal oben im großen Saal. Auch dazu dann viel Erfolg.
Ja, auf jeden Fall mit dem Verleger Gunnar Zünneburg und Domenico Möhlensiefen. Vielen Dank.
Christoph Bartmann, Attacke von rechts. Der Titel sagt ja schon einiges und weshalb dieses Buch nun eine ziemlich gute Handreichung ist gegen den gerade aufstehenden Rechtspopulismus und Faschismus. Argumentative Munition zu sammeln, das erklärt uns Ulrich Rüdenauer.
Einige werden sich erinnern. Hans-Thomas Tilschneider, Vizechef und kulturpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, blies im Herbst 2024 zum Sturm auf das Bauhaus. Die avantgardistische Kunst- und Designschule, immerhin UNESCO-Welterbe, sei ein Irrweg der Moderne gewesen. Die Ideen des Bauhauses würden, so Tilschneider, traditionellen und kulturell verankerten Vorstellungen von Wohn- und Lebensräumen widersprechen. In ihren populistischen Einlassungen zur Kultur sagt die AfD generell, Zitat, linksliberalen Vielfaltsideologien den Kampf an, will aus dem Rundfunkstaatsvertrag aussteigen. Eine kulturpolitische Wende um 180 Grad wird gefordert. Das alles lässt sich fassen unter dem Stichwort Kulturkampf. Wie dieser vonstatten geht, welche Form er hier und in anderen Ländern angenommen hat, wie er sich zur Geschichte verhält, welche Ziele er verfolgt und welche Erfolgsaussichten er hat, darüber schreibt Christoph Bartmann in seinem neuen Essay »Attacke von rechts«.
Stellt man sich den Kulturkampf als Fußballspiel vor, dann muss man in der Halbzeitpause leider feststellen, die Rechte hat aktuell mehr Ballbesitz. Sie hat mehr vom Spiel, sie steht hoch, sie presst und erarbeitet sich laufend Torchancen.
Dass hier mit ziemlich ruppigen Methoden ins Match gegangen wird, erklärt sich aus zwei Triebkräften, so Bartmann. Da sei erstens der Wunsch nach einer anderen Erinnerungskultur, zweitens der Hass auf eine Vogue gewordene Gegenwartskunst, wie man sie auf Kunstbiennalen und in Stadttheatern zu sehen bekomme. Spielregeln werden aufgekündigt. Bald könnte die AfD auf Landesebene Macht bekommen und tatsächlich damit beginnen, Gelder umzuleiten, neue Direktiven festzulegen, gewachsene kulturelle Strukturen auszutrocknen. Noch ist das kulturelle Milieu größtenteils liberal und progressiv geprägt, allerdings ist es auch nicht recht gewappnet, um sich gegen die Attacken von rechts zu verteidigen. Und, siehe Hans-Thomas Tilschneider,
die AfD arbeitet daran, dass irgendwann die Saat der Empörung über elitäre, volks- und heimatferne Tendenzen der modernen Kultur auch in der breiten Bevölkerung aufgeht.
Wie diese Arbeit aussieht, beschreibt Bartmann an einigen Beispielen. Er beschäftigt sich mit den Kampfbegriffen Political Correctness und Cancel Culture und er nimmt die verschiedenen Begriffe von Kultur auseinander. Er entlarvt dabei manche Kämpfe gegen die einst revolutionäre, längst kanonisierte Kultur, wie etwa jene des Bauhauses als Gespensterdebatte. Und das Aufbegehren gegen die New Culture, etwa des Sprechtheaters, als Ressentiment geladen populistisch. Aber was die Popular Culture angeht, da hat die Rechte durchaus Einfallstore gefunden. Indem sie sie für sich zu nutzen weiß, gerade im digitalen Raum. Bartmann untersucht in der gebotenen Prägnanz seines Essays die Gemeinsamkeiten und Unterschiede rechtspopulistischer Agitation in verschiedenen Ländern.
Anders als in Russland und in den USA wird sie nicht von den Regierenden bedroht. Die Attacke von rechts verlangt aber nicht nur erhöhte Aufmerksamkeit, sondern auch bessere Argumente zur Verteidigung des kulturellen Status quo. Wenig hilfreich ist dabei die pauschale Moralisierung der Kultur als guter gesellschaftlicher Kraft.
Was aber können jene tun, denen die Freiheit und Vielfalt der Kunst am Herzen liegt? Bartmann schlägt vor, dass die in sich nicht selten zerstrittene Kulturlinke es mal mit populären und heiteren Kunstmitteln versuchen könnte, um ein Gegengewicht zu schaffen und Kunst und Bevölkerung wieder miteinander ins Gespräch zu bringen. Einfach wird es nicht gegen die, Zitat, Lügen und Gemeinheiten von rechts anzukommen, zumal die liberale Kultur gerade im Digitalen eine Fähigkeitslücke aufweise. Aufgeben aber sollte man das kulturelle Feld auf keinen Fall.
Ulrich Rüdenauer über das Buch von Christoph Bartmann, Attacke von rechts, ist erschienen im Hansa Verlag. Und das waren unsere drei Tipps, mit denen sich gut durchs Wochenende kommen lässt. Stabiles Lesen, ahoi, sagt Katrin Schumacher.